Ich möchte mit euch gerne heute Morgen einen Abschnitt lesen aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Daniel. Diejenigen von euch, die schon in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, denen wird Daniel ja sofort etwas sagen. Also ich vermute, wenn es dann euch so geht wie mir, dann denke ich da zuerst an Daniel in der Löwengrube zum Beispiel. Spannende Geschichte, kann man sich schon als kleines Kind so richtig gruselig vorstellen. Nicht? Da ist einer, soll in eine Höhle voll hungriger Löwen geworfen werden und die sollen ihn da verzehren. Und tatsächlich, zu allen Zeiten gab es grausame Menschen und so auch. Das kommt aber erst noch später, ein Kapitel später, Daniel 6. Dann erinnern sich vielleicht auch einige daran, der Daniel, der aus seiner Heimat vertrieben wird, mitgenommen wird von den Babyloniern, die das damalige Israel, das Südreich Israel erobert haben. Und dann all die jungen Männer mitgenommen haben, die sollten Sklaven und Diener in Babylon werden. Daniel Kapitel 1. Dann haben wir die Situation, wo die Freunde des Daniel, die treu an Gott festhalten wollten, dann sollten sie ein überdimensionales Götterbild, was den König Nebukadnezar darstellte, anbeten und sie weigerten sich, das zu tun und sollten dafür getötet werden. Und durch einen Eingriff Gottes überleben sie das. In einem Ofen, der da so geheizt war, dass da alle sofort tot umgefallen sind, wurden sie reingeworfen und überlebten und selbst der König war überrascht, das geht doch gar nicht. Daniel Kapitel 3. Dazwischen kommen dann noch ein paar andere, insbesondere der Daniel hatte so zu tun mit Traumdeutung. Nicht? Dann Träume waren da, und was bedeutet das? Und Gott hat ihm so viel Weisheit gegeben, das zu erklären. Und von beidem, sowohl von dem König Nebukadnezar, als auch von der Entführung Daniels, als auch von diesen Prophezeiungen und Träumen, lesen wir auch in Daniel Kapitel 5. Und das möchte ich euch gerade vorlesen im Zusammenhang, damit wir dann hinterher uns auch darüber unterhalten können, was das denn wohl bedeutet in der damaligen Zeit und ob uns das auch heute etwas für uns zu sagen hat. Also Daniel Kapitel 5. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man sollte die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könnte. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus, samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken den Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, Erz und Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschien ein Finger einer Menschenhand, die schrieb gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs, und seine Gedanken erschreckten ihn, und alle Kraft wich aus seinen Gliedern, und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldeer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu ihnen, zu den Weisen von Babylon, derjenige, der diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei und sie konnten weder die Schrift lesen noch die Bedeutung dem König erklären. Da wurde König Belsazar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Großen waren ganz verwirrt. Auf den Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königin Mutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben, deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Angesicht verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldeer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Deutung von Träumen und zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Sobald nun Daniel vor dem König hereingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm: Bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König aus Juda, hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werde. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich hereingeführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir die Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung dieser Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Bedeutungen geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und die goldene Kette um deinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Doch die Schrift will ich dir, König, lesen und erklären, was sie bedeuten. O König, Gott, der Allerhöchste, hat dein Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre, die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und erbebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Und er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt und er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht über das Königtum der Menschen und darüber hat, wen er einsetzen will. Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, und obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße des Hauses vor dich gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken, und du hast die Götter aus Gold und Silber und Eisen und Erz und Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen können, den Gott aber, der die Hand und den Odem und alle deine Worte sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde vor dir diese Hand gesandt und die Schrift geschrieben. So lautet die Schrift geschrieben: Mene, Mene, Tekel, Upa, Sin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und dazu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsazar, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals hängen und ihm ausrufen sollte, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein sollte. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Ja, eine ganz spezielle Geschichte. Also ich muss ja sagen, wäre ich jetzt dabei bei dem Festmahl des Belsazar, wahrscheinlich wäre ich ja nie eingeladen worden, bei solch einem edlen, wichtigen Herrn, der sich für den Herrscher der ganzen Welt hielt. Aber wahrscheinlich mit meinem heutigen Wissen wäre ich nicht ganz so erschreckt wie der König. Ja, warum? Also wenn jetzt bei euch hier an der Wand irgendein Schriftzug erscheinen würde, ich würde nicht gleich mein Gesicht verlieren, schlotternde Knie bekommen. Warum? Ja, weil ich heute dann damit rechne, ja, das ist ja nur ein kleiner technischer Trick. Da hat jemand gerade den Beamer angestellt, nicht? Und schupp, ist dann eine Schrift an der Wand. Und das ist ja heute gar kein Problem. Jetzt könnten wir ja mit so Verschwörungstheoretikern sagen, ja, das waren wahrscheinlich die Außerirdischen. Die haben damals auch schon einen Beamer im Palast des Königs installiert und dann plötzlich, schupp, war dann die Schrift an der Wand. Es deutet allerdings nichts darauf hin. Das war damals technisch nicht möglich und deshalb der große Schreck. Plötzlich erscheint da etwas, sie rechnen nicht damit und das beeindruckt ihn so stark, obwohl er ja nicht einmal irgendein Wort versteht, was da steht. Und das merken wir ja, der holt dann seine Traumdeuter und Zeichendeuter und die waren ja schon gut, diese Leute. Wir lesen in den vorherigen Kapiteln auch immer noch wieder über diesen Berufsstand. Also heute könnten wir sagen, das sind so die Trendforscher, nicht? Oder die Psychologen oder sonst irgendwie, die das mitdeuten sollen. Und die sind ja schon gut. Allerdings, wenn Gott etwas mitteilt, dann sind sie an ihrem Ende. Deshalb kommt ja immer wieder Daniel auch vor, der dann eingreifen muss und schon dem Vater Nebukadnezar das dann deuten muss. Und hier wird er wieder gerufen. Also der König ist erschreckt. Und wir müssen auch wissen, das liegt daran, damals befand sich Babylon gerade in einer ganz heiklen Situation. Wir können diesen Abend, der hier beschrieben steht, sogar ziemlich genau datieren, was wir ja nicht bei allen Ereignissen in der Bibel tun können. Und wir können das deshalb, weil wir wissen, Babylon wurde von den Medern und Persern im Jahr 339 vor Christus erobert. Und in dem Rahmen dieser Eroberung, die eben auch in einer Nacht stattfand, da wurde auch der König der Babylonier getötet. Also jeder Belsatzer, der uns erwähnt wird. Also von hier aus eine historische Tatsache, die wir auch aus anderen Quellen belegt finden. Und jetzt ist der König in einer belagerten Stadt. Ringsherum sind schon die Truppen der Meder und der Perser. Und er weiß, das wird nicht gut ausgehen. Sein Vater Nabonides, der auch König von Babylon ist, der ist unterwegs in Arabien, um gegen aufmüpfige Stämme zu kämpfen. Der wird aber nicht rechtzeitig zurückkommen. Und in dieser Phase, wo er weiß, die Niederlage steht vor der Tür, und damals ging man mit eroberten Königen nicht zimperlich um, sondern man hat sie dann eben umgebracht, da wusste er, jetzt ist bald zu Ende. Vielleicht sehen wir dann dieses Fest, was der Belsatzer dort veranstaltet hat, in einem anderen Licht. Wir sehen, da ist einer, der ist kurz vor seinem Ende. Der ist groß geworden, würden wir heute sagen, mit dem goldenen Löffel im Mund. Hier steht ja so nebenher, da sagt der Daniel, dein Vater, Nebukadnezar, mit dem habe ich ja schon gedient. Die Königin Mutter sagt das auch. Also das heißt, die Mutter des Königs Belsatzer sagt das. Und das, was hier so ein bisschen für uns schwieriger nachzuvollziehen ist, eigentlich war der Belsatzer der Enkel Nebukadnezars. Das heißt, dazwischen gab es diesen Nabonides, den Sohn von Nebukadnezar. Nur damals war es so, dass der Titel Sohn, der galt auch für jemanden, der Enkel oder Großenkel oder sonst etwas sein konnte. Wie wir ja im Neuen Testament wissen, da wird Jesus beispielsweise als Sohn Davids bezeichnet. Und keiner von uns käme jetzt auf die Idee zu sagen, naja, das war halt irgendein Wunder, nicht? Also der David hat zwar 1000 Jahre vorher gelebt, aber das war jetzt sein Sohn. Nein, hier hieß das so viel wie direkter Nachkomme von. Und insofern ist das kein Problem. Hier wird jetzt der Vater erwähnt, beziehungsweise der Großvater erwähnt, Nebukadnezar. Und die ganzen Kapitel vorher sind eigentlich auch eine Geschichte zwischen Gott und Nebukadnezar. Der Daniel fasst das ja in seiner Antwort auf Belsatzer kurz zusammen. Da sagt er, dein Vater, das war ein Mann. Und tatsächlich, da war der Belsatzer hier ein Schatten dagegen. Da sagt der Daniel ja auch so ganz nebenher, wen er töten wollte, den tötete er. Und wen er leben lassen wollte, ließ er leben. Das waren ja solche Geschichten, da hat der Nebukadnezar einen Traum gehabt und die Leute konnten es nicht deuten. Da sagt er so, alle die Weisen werden von Babel werden umgebracht. Ja, wenn ihr mich das nicht deuten könnt. Das war eine besondere Form der Motivation, nicht? Also stellt euch vor, euer Chef würde das so sagen, nicht? Also wenn ihr diesen Auftrag hier nicht ausführt pünktlich, dann werdet ihr alle über die Klinge springen. Also das würde ja heute nicht denkbar sein, nicht? Und umgekehrt wurde dann gesagt, aber wenn du es schaffst, dann wirst du mit Reichtum überhäuft. Also beide Motivationen, nur die konnten keine Antwort geben. Und dann kommt eben der Daniel und er gibt eine Antwort. Und der Nebukadnezar war sehr, sehr eingebildet und er war durchsetzungskräftig. Und er hat das ganze babylonische Weltreich aufgebaut. Das heißt, das war ein König von Format, aber hab bloß nicht zu eng mit ihm zu tun. Und da war sein Enkel, war lasch dagegen. Der hat nur noch das Ererbte verwaltet. Der musste das nicht mehr erobern. Und da merken wir, der ist auch viel freundlicher. Der verspricht bloß das Zuckerbrot und nicht die Peitsche. Der verspricht, wenn du hier das löst, das Problem, du wirst eine goldene Kette bekommen und einen Purpurmantel und der Dritte im Königreich. Das klingt ja fast so ein bisschen nach Märchen. Allerdings war das auch nicht viel wert, weshalb der Daniel dankend ablehnt. Er sagt, gib deine Kette jemand anders. Zugegeben, wenn jetzt bald die Horden der Meder und Perser kommen, ist vielleicht auch die Kette, ich bin ein treuer Diener des babylonischen Königs, nicht unbedingt förderlich fürs Überleben. Nein. Denn dann hätte man mit ihm auch dann Tabula Rasa gemacht und das Ganze beendet. Warum denn die dritte Stelle? Ja, die erste hatte Nabonides, die zweite hatte Belsatzar und dann war die dritte noch frei. Also Frauen tauchten damals nicht so viel auf. Wir merken hier die Königin Mutter, keine besondere Regierungsverantwortung, die Frau des Belsatzer und seine Nebenfrauen auch nicht. Aber die Herrscherlinie, und das war damals im babylonischen Reich durchaus üblich, dass der Vater und der Sohn für einige Jahre parallel regierten, um das Reich zu stabilisieren, damit es nicht einen plötzlichen Wechsel gibt und dann die Politik sich ändert. Also zwei Plätze schon besetzt, der dritte noch frei. Aber Daniel lehnt dabei ab. Wenn ihr die Geschichte gerade im Kapitel vorher lest, dann merkt ihr auch, dass Gott ja dem Nebukadnezar nachgegangen war. Das, was Daniel hier so kurz erklärt, dass Gott ihn nämlich gestraft hat, aus Liebe gestraft hat, er 7 Jahre lang nicht mehr Herr seiner Sinne war, nicht mehr vernünftig reden konnte, irgendeine Art von psychischer Erkrankung, die wir heute nicht mehr so nachvollziehen können, dass er sich wie ein Tier fühlte und dass nach 7 Jahren Gott ihm dann wieder normal machte und er sein Königreich zurückbekam. Und wenn ihr dann lest, das sind dann Zitate Nebukadnezars, da sagt er, jetzt habe ich erkannt, dass dieser König Daniels der einzige Gott ist und der wahre Herrscher der ganzen Welt. Also wenn wir das lesen mit neutestamentlichen Augen, dann müssten wir sagen, der hat sich bekehrt. Da gab es eine richtige Umkehr. Vorher sagte er immer noch, keiner soll den Gott Daniels verunehren. Der Gott Daniels ist groß. Und dann in dem Kapitel 4 ist es dann so, dann sagt er, mein Gott, den ich verehre. Also scheinbar hat das bei ihm etwas bewirkt und das sagt Daniel ja auch. Daniel sagt, dass dieser stolze König Nebukadnezar, der hat seine Position vor Gott anerkannt, war nicht mehr überheblich sich selbst gegenüber und ist gegen Ende seines Lebens noch fromm geworden. Allerdings bei seinem Enkelsohn, da war nichts mehr davon. Und das ist ja auch einer der Punkte, den Daniel hier erwähnt. Da sagt er, das hast du doch alles gewusst. Du hast doch gewusst, was dein Großvater mit Gott erlebt hat. Du hast doch gewusst, wo er eingegriffen hat. Du hast gewusst, dein Großvater hat gesagt, dieser Gott ist der Einzige, der real ist. Zweimal wird hier auch erwähnt, dass eben der Belsazar dann die Götter geehrt hat, die aus Gold und Silber und Holz und Steinen hergestellt sind, wo dann auch steht, die nicht wirklich helfen können. Und das ist tatsächlich so. Jeder von uns ohne Probleme, wir könnten uns heute Nachmittag eine Götterfigur anfertigen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, ihr könnt das technisch machen, vielleicht mit einem 3D-Drucker dann ausdrucken, nicht so wie der dann aussieht. Und dann stellt ihr euch den auf den Tisch und dann kniet ihr euch davor nieder und dann sagt ihr, oh mein großer Gott, helfe mir. Und ich weiß ja nicht, wie stark ihr da gläubig seid, allerdings ich bin da etwas skeptisch. Ich habe den Eindruck, der wird euch nicht sehr helfen können. Und ihr könnt egal welchen Gott euch ausdenken, weil Götter, die wir uns ausdenken, die können nur so weit helfen, ja, wie wir uns selbst helfen können. Vielleicht unsere Einbildung, die Psychologie, die Suggestion kann da helfen, aber nicht viel mehr. Weil irgendetwas, was wir herstellen, aus Stein, aus Gold, aus Silber, aus Holz, ja, das ist eben nichts anderes. Und genau das sagt Daniel auch dem. Und das große Problem, was der Belsazar gehabt hat, er hatte die verehrt und die dem einzigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der unsichtbar ist, der reine Liebe, reiner Geist ist, den hat er abgelehnt. Ja, nicht nur abgelehnt, er hat ihn ja sogar noch verspottet. Denn hier kurz vor seinem absehbaren Ende, was macht er? Er holt da die Gefäße, er lässt die Gefäße holen, die aus dem Tempel geraubt worden waren von seinem Großvater. Goldene und silberne Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem, die waren eine Art Beute mit nach Babylon genommen. Sein Großvater hat sie aber nur verwahrt, als Trophäen, und er holt sie jetzt raus und will eigentlich sie aus der damaligen Sicht verspotten. Diese heiligen Gefäße aus dem Tempel, die nur für den Gottesdienst gebraucht werden durften, das heißt, da durfte gar niemand sonst draus trinken, nur bei den religiösen Festen, die werden jetzt gebraucht, um so noch einen kleinen Kick bei dieser Party zu haben. Nicht so ein bisschen das hat noch keiner gemacht. Also besoffen haben sich schon alle, aber aus den heiligen Gefäßen im Tempel, boah, das ist doch noch mal was. Dann holt man sie raus, schon ein bisschen angeschwipst und denkt, hier, nicht, das hat der König und ja, und da der Gott und jetzt wir trinken wie die Götter. Und dann nimmt er das und deshalb wahrscheinlich auch sein Schreck. Er hat gar nicht damit gerechnet, dass da irgendwas passieren könnte. Er hat nicht mit der Realität Gottes gerechnet, die da eingreifen könnte, sondern hielt das Ganze für einen schönen Spaß. In der Zwischenzeit ist das ja auch so, vielleicht damit wir es nachvollziehen können, es gibt ja immer mehr Kirchen, auch in der Schweiz, die dann säkularisiert werden. Einfach weil Menschen gehen nicht mehr so in Kirchen und dann werden Kirchen verkauft oder umgenutzt und manche werden zu Museen genutzt oder manche zu Hotels und ich weiß nicht, ob es in der Schweiz das auch gibt. In Deutschland gibt es dann auch einige, die werden dann zur Diskothek umgebaut. Und manche Leute denken sich, boah, ich habe schon überall abgetanzt, nicht? Aber in der Kirche abzutanzen, boah, das ist doch nochmal ein richtiger Kick, nicht? Also möglichst, wenn da noch der Altar steht und die bunten Bilder und so, boah, ah, da auch nochmal. Vielleicht so ähnlich. Also irgendwie doch mal eine Steigerung, irgendwie so etwas Besonderes noch, wo man denkt, so das Heilige, das geht jetzt irgendwo in meinen Alltag hinein, obwohl ich gar nicht gläubig bin, aber das ist noch mal so was Besonderes. Und das scheint der Belsazar dort auch gemacht zu haben. Und da ist diese ganze Spannung, die dahinter steht. Und wenn jetzt der Daniel gerufen wird, dann um das zu deuten, dann frage ich mich zum Beispiel, ja, in welcher Schrift stand das denn dort auf der Wand? Jetzt wäre das durchaus möglich, dass das beispielsweise hebräisch war. Und die hebräischen Zeichen, wenn ihr sie seht, die sehen ja tatsächlich etwas anders aus als die lateinische Schrift, die deutsche auch, die wir so gebrauchen. Und das wäre möglich. Es würde mich allerdings wundern, dass unter den ganzen Weisern und Traumdeutern keiner war, der hebräisch hätte lesen können. Denn immerhin hebräisch war damals ja ein Teil, also das Volk, das Israel war ja ein Teil des Römischen Reiches. Irgendeiner hätte das doch erkennen müssen. Irgendeiner hätte das doch übersetzen müssen. Und ich glaube auch, das eigentliche Problem lag nicht so sehr darin, die Buchstaben entziffern zu können, als dem Ganzen einen sinnvollen Bedeutung zu geben. Denn wenn ihr die Deutung von Daniel lest, dann wird euch auch sehr schnell auffallen, dass er das nicht nur mit einem Wort, nicht statt mene, mene, tekel, uparim, shim, das klingt, sind jetzt bloß vier Worte. Und er macht dann einen ganzen Satz draus, er macht dann eine ganze Erklärung draus. Das heißt, das Besondere war nicht nur die Übersetzung des Wortes an sich, sondern das war die Bedeutung, die dahinter steht. Dieses Mene, Mene Tekel und so weiter, wenn wir das nämlich rein wörtlich übersetzen, was wir durchaus tun können, dann entspricht das Aramäisch. Aramäisch ist eine besondere Form des Hebräischen, mehr das, was im Alltag weit verbreitet war. Und Mene war Mine. Und Mine war damals eine Geldeinheit, also so von etwa 50 Schekel. Und Tekel war die aramäische Form von Schekel. Im Hebräischen Schekel, im Aramäischen Tekel. Und dann Uparim, das war ein Bruchteil eines Schekels. Also hier werden da verschiedene Geldeinheiten genannt, eigentlich, wenn wir es rein wörtlich übersetzen. Nämlich eine Mine, eine große Menge Geld, ein Schekel, eine kleinere Menge Geld und dann ein, jetzt könnten wir jetzt sagen so Rappen, nicht, oder Cent oder sonst was, eben noch eine kleinere Einheit. Also das hätte wahrscheinlich einer der Traumdeuter auch erkennen können. Das war keine große Kunst. Nur zu erkennen, ja bitte sehr, was ist denn jetzt das? Soll da irgendeinen Kassenzettel an die Wand gebeamt werden oder so? Was bedeutet das denn? Heißt das nun, der König wird reicher, er bekommt ein paar Minen dazu und ein paar Schäkel und so? Ich glaube, da lag das eigentliche Problem. Und deshalb, Daniel erklärt ja auch nicht nur die wortwörtliche Bedeutung, sondern das, was das jetzt für den König in seiner Situation bedeutet. Und es erfüllt sich ja in derselben Nacht noch. Ich glaube, da ist dann das ganz Besondere, was der Daniel durch den Eingriff Gottes gewusst hat. Tja, und damit hätten wir so im Großen und Ganzen erklärt, was da vor 2539 Jahren, ah nee, noch ein paar dazu, nicht? Also 2550 Jahren ungefähr, passiert ist. Und das war ein weltgeschichtlicher Einschnitt. Immerhin ein Großreich löste das andere ab. Das ist übrigens, was Daniel in seinen Träumen auch schon Jahrzehnte vorher mitbekommt. Der Daniel, der jetzt etwa so im Alter zwischen 50 und 60 ist, der das ja mitbekommt mit den Tieren, die dann aus dem Meer herauskommen, wo dann sagt, so das eine Volk wird das andere ablösen. Und jetzt kommt das. Und weil er so treu gedient hat, ist er hinterher auch einer der obersten Minister bei den Medern und bei den Persern und durchsteht das Ganze ja auch noch, obwohl er ja dort weggeführt worden ist in die Gefangenschaft. Nur können wir uns jetzt die Frage stellen, ja bitte sehr, hat das denn sonst auch noch irgendetwas mit uns zu tun? Ja, also klar, wenn ihr jetzt die nächste Urlaubsreise in den Irak plant, dann ist das interessant. Ihr könnt dann in Bagdad landen mit dem Flugzeug und direkt an den Renden von Bagdad. Da hat noch damals Saddam Hussein, ja genau, der hat da auch noch so wieder aufbauen lassen Ausgrabungen von dem antiken Babylon. Denn das antike Babylon, auch dieses hier, war etwa da, wo das heutige Bagdad ist. Also da könnte man hingehen, sich das anschauen und sagen, boah, hier ist das passiert, 2500 Jahre zurück. Ist ja irgendwie interessant. Ihr könntet auch ins Vorderasiatische Museum nach Berlin gehen. Das sind dann einige der Teile der Gebäude und der Überbleibsel aus Babylon ausgestellt. Kann man auch da sehen. Ist auch spannend. Aber ich glaube, dass uns das hier nicht nur aufgeschrieben ist, damit wir etwas historische Informationen von Regierungswechseln, gewaltsamen Regierungswechseln haben, sondern dass uns die Inhalte der Bibel aufgeschrieben worden sind, weil da geistliche Wahrheiten drinstecken, die uns auch heute noch herausfordern, losgelöst von der eigentlichen historischen Geschichte, die wirklich stattgefunden hat, aber die uns zum Vorbild dient. Manchmal zum schlechten Vorbild, manchmal zum guten Vorbild. Und ich glaube, hier steckt eben auch genauso etwas drin, oder mehrere Sachen sogar drin, wo wir sagen können, ja, das ist doch eigentlich hier was ganz Besonderes. Also, wenn ich mal stellvertretend einen Punkt zuerst rausgreife, ich glaube, dass hier eine besondere Vorbildlichkeit ist von Daniel. Und zwar in der Form, dass er nämlich da, wo Gott ihm eine Vorlage gibt, so müssen wir es sagen, der bemüht sich ja nicht viel, dass er da bereit ist, klar und offen zu den Aussagen Gottes zu stehen. Und das merken wir in der Bibel immer wieder. Vielfach sind Menschen, die Gott nachfolgen wollen, gar nicht herausgefordert, dem anderen etwas aufdrängen zu müssen oder seine Interpretation weitergeben zu müssen, sondern schlichtweg einfach bereit sein, wenn Gott dich in eine Gelegenheit hineingestellt hat, wo du merkst, hier könntest du, vielleicht müsstest du sogar etwas Geistliches weitergeben, dann tue es auch mutig, auch wenn es vielleicht für denjenigen, der zuhört, heikel ist. Denn immerhin, der hätte sich auch sagen können, okay, jetzt habe ich diese Schrift verstanden, der König, der wird jetzt untergehen in der Nacht, er könnte jetzt auch sagen, ja, ehe der mich noch umbringt, bevor er untergeht, dann sage ich ihm doch einfach, dein Königreich wird ewig sein, nicht? Und dann kann ich mich zurückziehen und sagen, morgen ist er sowieso tot. Wäre auch eine Möglichkeit, wäre angenehmer für ihn. Denn immerhin, das ist nicht so leicht vor einem König, der über Leben und Tod entscheiden konnte, deutlich zu sagen, du stehst unter dem Urteil Gottes, du wirst jetzt bald sterben, es ist jetzt bald Ende für dich. Das war unangenehm. Es stimmte. Und Gott wollte ihn ja gebrauchen, damit dieser König noch eine letzte Möglichkeit zur Umkehr bekommt. Und manchmal ist es, glaube ich, genauso wie heute. Und manchmal merken wir das auch in anderen Personen in der Bibel. Da haben wir zum Beispiel den Simeon und die Hanna. Die waren dort im Tempel, als Maria und Josef mit dem Jesus, neugeborenen Jesus, hineingekommen sind. Und die merkten so, jetzt ist die Zeit dran, hinzugehen und zu sagen, dieses Kind ist der von Gott geschickte Messias. Oder der Philippus, der dann einsam da in der Wüste ist und dann den Kämmerer aus dem Morgenland anspricht und sagt, so, jetzt, da ist es dran. Ich glaube, manchmal geht es darum, dass wir beten müssen und offen sein müssen dafür, wo will Gott dich gebrauchen in der nächsten Woche, und er bereitet schon etwas vor. Du musst das gar nicht so alles planen oder erzwingen, du musst nur einfach dir von Gott die Offenheit geben lassen, das zu erkennen und dann auch mutig zu sagen, was dran ist, selbst wenn es dir vielleicht ein bisschen unangenehm ist, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht das, was alle Leute hören wollen. Weil etwas Erbauendes, Schönes sagen wir ja alle lieber, also ich zumindest. Ich sage lieber jemandem etwas Nettes und so, als dann zu sagen, also hier, das ist so nicht in Ordnung. Und das tut der Daniel hier aber. Und es braucht beides. Manchmal braucht es die Ermutigung, dass wir da einen Menschen haben, der vollkommen niedergedrückt ist. Und wir wissen, jetzt ist es dran, dem etwas Ermutigendes zu sagen, vielleicht mit demjenigen drum zu beten oder ihm praktisch zu helfen und dann zu sehen, jetzt ist es dran, jetzt sollte ich das tun. Manchmal braucht es das aber genauso, weil Gott die Menschen liebt, dass wir jemandem etwas sagen müssen, was vielleicht seinem Leben eine gewisse Korrektur gibt, in die Richtung hineinlenkt, weil der Mensch es selbst nicht erkennt, weil er selbst dafür zu ist. Und da wünsche ich euch Weisheit oder erst einmal die Bereitschaft dafür. Und wenn du sagst, ich bin innerlich bereit, dann fang an zu beten dafür, dass Gott dir die Augen öffnet in der nächsten Woche, wo du mit Menschen zu tun hast, dass du dann rechtzeitig erkennst, so jetzt wäre es dran, was zu sagen. Und manchmal kann das ja ganz unterschiedlich sein. Was weiß ich, da ist vielleicht ein Kollege, der unterhält sich wegen den Anschlägen in Sri Lanka. Und dann sagt er, boah, wie schlimm ist das jetzt so? Und dann könntest du da einsteigen dafür, also meinetwegen wir als Christen sollen sowas eigentlich nicht machen. Oder ja, ist doch erstaunlich, wie Christen immer wieder bereit sind, auch zu vergeben, selbst wenn man ihnen so schlimme Sachen sagt. Vielleicht ist dann das etwas, was den anderen anregt, über Glauben nachzudenken. Oder du hast einen Arbeitskollegen, der hat gerade eine Ehekrise und dann erzählt er dir davon und deutet das an vielleicht nur, ja, schwierig und so. Vielleicht kannst du ihm anbeten, sondern lass uns doch darüber beten. Oder kann ich dir dabei helfen? Oder ja, Gott kann solche Situationen verändern. Oder da ist jemand, der hat gerade eine Diagnose von einer schweren Krankheit bekommen. Und dann deutlich zu machen, gut, dass wir wissen, unser Leben steht nicht nur in unserer Hand. Also auf das Evangelium, auf Jesus hinzuweisen, kann ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das muss nicht nur immer heißen, du sollst dich bekehren, sondern manchmal ist ja was anderes dran. Wende dich mal an Gott, leg deine Last bei Gott ab. Aber manchmal auch, ich glaube, da müsstest du etwas verändern. Du machst dich kaputt, du machst andere auch kaputt. Und das hat der Daniel getan und er hat es gemacht, obwohl er persönlichen Nachteil davon hätte haben können. Und das ist eine Herausforderung für uns heute. Umgekehrt könnte ich jetzt auch sagen, selbst wenn das auf den ersten Blick nicht so erscheint, auch diese Schrift an der Wand ist aus der Sicht Gottes ein Zeichen der Liebe. Denn Gott hätte auch einfach sagen können, okay, mein lieber Belsazar, heute Nacht ist sowieso Schluss. Gott wusste das ja. Aber der sah die Notlage dieses Königs und aus Liebe zu ihm hat er das an der Wand erscheinen lassen. Aus Liebe zu ihm hat er den Daniel noch geschickt, denn was sagt der Daniel? Der sagt ja, du hast ja noch eine Chance, kehr doch um, bevor es zu spät ist. Und genau das war die Sache. Er starb ja nicht unmittelbar, Gott hätte ihm auch einen Herzinfarkt geben können, dann wäre er sofort tot. Sondern Gott lässt ihn leben, weil er selbst diesen Belsazar, der Gott verspottet und entehrt, dem es viel wichtiger ist, Party zu feiern, als um sich sein eigenes Volk zu kümmern, den lässt er nicht einfach sterben, sondern auch da gilt, Gott hat viel mehr Freude an der Umkehr des Menschen als an seinem Tod. Und deshalb bekommt er hier noch eine Chance. Der bekommt noch eine Chance, nur leider nutzt er sie nicht. Im Kapitel vorher geht es ganz ähnlich bei seinem Großvater, dem Nebukadnezar, nur der nutzt die Chance. Da ist nämlich Daniel, der deutet ihm einen Traum und er sagt dem Nebukadnezar, so wie du lebst, ist nicht in Ordnung, du musst dich zu Gott umkehren. Und dann steht uns 12 Monate später, dann kam es erst, dass diese Krankheit ihn befiel und er nicht mehr Herr seiner Sinne war. 12 Monate war Zeit, das, was Gott ihm gesagt hatte, aufzunehmen und Veränderungen in seinem Leben zu vollziehen. Und genauso hier auch. Ich glaube, dass diese Geschichte auch eine Geschichte der Liebe Gottes ist. Manche Leute würden heute dann gerne sagen, na ja, aber vielleicht noch etwas mehr Liebe, noch ein paar Jahre länger. Ja, eben der Belsazar, der hatte ja schon einige Jahre. Daniel sagt ja auch, hey, du hast das ja schon von deinem Großvater gehört. Schon als kleiner Junge hast du gehört, wer der richtige Gott ist. Und jetzt bist du, was weiß ich, vielleicht 30, so als Jungkönig und du kümmerst dich gar nicht darum. Es interessiert dich nicht einmal mehr. Du verspottest diesen Gott sogar. Also jetzt ist die letzte Chance. Gott gibt ja Chancen. Und manchmal im Gespräch mit Menschen, die keine Christen sind, dann frage ich mich auch so, naja, wie soll Gott es denn jetzt machen, um dich zufriedenzustellen? Da sagen die einen, also hier, da hätte Gott noch etwas mehr Geduld haben sollen. Also noch ein paar Jahre länger. Bei anderen wird mir dann gesagt, ja, aber hier hätte Gott früher Schluss machen sollen. Nicht so viel Geduld. Also das sagen mir Leute beispielsweise, wenn es um Hitler geht. Nicht? Also bei Hitler, warum hat Gott so lange gewartet? Aber jetzt, wenn es um mich geht, ja, dann bitte sehr noch ein paar Jahre länger. Jetzt müssen wir sagen, natürlich kann ich mich ja nicht mit Hitler vergleichen, muss auch gar nicht. Aber am Ende, wir wissen das ja gar nicht, wie viele Chancen Gott einem Menschen schon gegeben hat. Und wir wissen, Gott sagt, und das ist aber auch eine traurige Wahrheit, er sagt, irgendwann ist Ende und irgendwann ist vorbei. Gott ruft dich in deinem Leben und er ruft dich immer wieder und er liebt dich und er möchte, dass du umkehrst. Er möchte, dass du dich an ihm orientierst und zwar nicht um seinetwillen. Also Gott gewinnt damit nicht viel, indem er ein paar zusätzliche Anhänger bekommt. Er ist nicht wild darauf, auf zusätzliche Klicks bei YouTube oder so etwas, nicht? Oh, jetzt 1.000, die mir zustimmen, 2.000, die mir zustimmen, 10.000, das braucht Gott nicht, sondern um deinetwillen. Gott ist interessiert an dir, dass du umkehrst, dass du dich an ihm orientierst und er ruft dich immer wieder auf die eine oder andere Art und Weise, mal durch ein inneres Gefühl, wo du angesprochen bist, mal durch einen anderen Menschen, der dir etwas sagt, mal durch das, was du in der Bibel liest oder sonst irgendwo durch. Und dann ist es wichtig, dem nachzugehen, das nicht endlos aufzuschieben, zu sagen, ach, übermorgen, da geht das ja auch noch oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren oder sonst irgendwie, sondern zu sagen, es ist jetzt dran. Jetzt ist es dran, auch mal Resümee zu ziehen, auch mal Veränderungen zu vollziehen, denn das sehen wir in dieser Geschichte auch. Gott ruft und er ruft und er ruft und über Jahre hinweg, aber irgendwann sagt er mal so, und jetzt ist Ende, du hast dich entschieden und wieder entschieden und wieder entschieden und jetzt bin ich bereit, deine Entscheidung auch zu akzeptieren. C.S. Lewis, der bekannte englische Apologet, der hatte das ja auch mal so ausgedrückt, indem er gesagt hat, es wird im Himmel nur Freiwillige geben. Und es wird auch in der Hölle nur Freiwillige geben. Und genau das ist das, was er damit meint. Es ist nicht so, dass Gott da mit bösen Augen steht und sagt, so, wenn du nicht tust, was ich will, dann wirst du aber bestraft. Sondern es ist eher so, dass Gott dem Menschen in seinem Leben immer wieder das Angebot macht, willst du meine Gnade akzeptieren? Willst du mir vertrauen? Willst du mit mir leben? Und ein Mensch, der dann eben 10-mal immer innerlich Nein sagt, auf die eine oder andere Art und Weise, entweder ist mir gleichgültig oder lass mich in Ruhe oder ich brauche das nicht, irgendwann sagt Gott auch, okay, jetzt, dann ist das deine Entscheidung. Und das machen wir im Alltag ja auch so. Und keiner von uns würde sagen, das ist mangelnde Liebe. Also stell dir mal vor, du bist jetzt verliebt in irgendjemanden, vielleicht in jemanden in der Gemeinde. Nicht? Und dann kommst du jetzt zu dieser Frau hin und sagst, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Dann sagt sie nein. Dann sagst du das in einer Woche wieder. Ich liebe dich, willst du mich heiraten? Das machst du erst 10-mal. Also ich glaube, irgendwann wäre es dann auch angemessen zu sagen, okay, vielleicht such dir eine andere. Oder? Also ich glaube, die Frau würde das sonst als aufdringlich empfinden, wenn du dauernd kommst und nie bereit bist, das Nein zu akzeptieren. Und da merken wir, ja, das ist eben auch bei Gott. Gott kommt zu dir und sagt, ich liebe dich, ich will mit dir leben. Und dann sagt er, lass mich in Ruhe oder ich habe Wichtigeres zu tun oder sonst irgendwie. Und Gott kommt wieder und kommt nochmal und kommt nochmal. Und irgendwann dann sagt er, okay, also wenn du wirklich nicht willst, ja, dann lassen wir es halt. Und das ist das, was manche Leute so nicht verstehen wollen. Aber auch das hier ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Und das ist ja auch etwas, was uns herausfordert. Und zwar nicht nur herausfordert bei der Entscheidung, mit Jesus zu leben oder ohne ihn zu leben, sondern auch bei manchen anderen geistlichen Entscheidungen, wo es vielleicht nicht um Leben und Tod oder gläubig oder nicht gläubig geht. Aber auch aus der Sicht Gottes ist es so, er will uns, dass wir Entscheidungen treffen im Alltag. Und er will auch, dass wir die nicht endlos herausschieben, sondern manchmal, ja, dann ist es notwendig, eine Entscheidung jetzt und heute zu treffen, nicht nur mit Gott zu leben, sondern vielleicht auch Dinge im eigenen Leben aufzuräumen. Einfach deshalb, wir wissen ja gar nicht, wie viel Schaden wir anrichten, wenn wir es immer weiter aufschieben. Oder wir wissen auch gar nicht, wie viel Lebenszeit wir überhaupt noch zur Verfügung haben, das umzusetzen, was Gott da von uns erwartet. Und manchmal ist es so, dass du als Christ innerlich schon lange weißt, was du tun solltest. Aber du tust es eben nicht, weil, ach, es ist unangenehm. Und was zu verändern, ist immer schwer. Und manchmal ist es eben so, ja, dann habe ich die Angst, vielleicht ein anderer, der versteht das nicht oder ordnet das falsch ein oder sonst irgendwie. Und dann hält es ab, Entscheidungen, von denen du schon lange weißt, dass sie dran sind und zu machen, dann immer endlos aufzuschieben. Das kann solch eine Sache sein, wie sich bei einer Person zu entschuldigen, wo das lange schon dran wäre. Oder, also ich erinnere mich immer wieder so bei solchem Beispiel an eine Geschichte, die Vivian mir mal erzählt hatte. Sie hatte eine Zeit lang mit alten Leuten zu tun, so Altenpflege. Und da war sie bei einer ziemlich uralten Frau und die war total einsam. Also sie hat sich gefreut, dass Vivian gekommen ist. Super, war sie mal mit dabei. Aber die hatte, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ich glaube 5 Kinder. Nicht? Ja, 5 Kinder. 4. 4 Kinder. Und dann kam im Gespräch raus, nee, also mit denen hat sie sich zerstritten, mit denen hat sie sich zerstritten, mit denen hat sie sich zerstritten. Und Vivian hat dann auch mal vorgeschlagen, ja, dann knüpfen sie auch wieder Kontakt an. Nein, denn die haben ja Unrecht, die müssen zuerst kommen. Also das heißt, da war diese alte Frau jahrzehntelang, hat gewartet, dass ihre Kinder sich melden, weil die ja vorgeblich das Falsche gemacht haben. Vielleicht war es ja auch so, vielleicht auch nicht. Statt den ersten Schritt zu tun und seinen Stolz zu überwinden, um hinzugehen. Und manchmal können nicht nur so alte Frauen in Deutschland, sondern können auch Christen genauso sein. Ich weiß, irgendetwas ist dran und ich weiß, es müsste gemacht werden, aber es ist mir irgendwie unangenehm oder mein Stolz ist zu stark und er steht denen im Weg. Und dann gilt genauso, es gibt auch irgendwann zu spät. Für diese alte Frau ist es spätestens, wenn sie stirbt. Dann ist vorbei, dann ist auch keine Aussöhnung mehr mit den Kindern. Und genauso ist es dann auch bei uns. Nicht nur danach zu schauen, was die Umgebung reagiert oder was sie macht, sondern wenn du weißt, eine Sache ist dran. Oder wenn du weißt, eine Sache ist dran, im Leben etwas zu verändern. Du solltest dir mehr Zeit für Gott nehmen. Aber in dieser Woche ist doch einfach noch schöner, das oder das zu machen. Oder du solltest dir mehr Zeit für Gebet nehmen. Du weißt, es genau ist dran. Du weißt genau, es ist richtig. Und dann nicht zu überlegen, ach, das mache ich, wenn ich pensioniert bin. Oder das mache ich, wenn die Kinder groß sind. Oder das mache ich, wenn etwas weniger Stress ist. Aber wenn es bei euch ist, so wie bei mir, dann hört der Stress selten auf. Nicht? Und dann könnte man sagen, ja, das ist ja ein Nimmerleinstag. Na, dann musst du entscheiden, dass du dann auch jetzt versuchst, eine Veränderung zu vollziehen, weil Gott will dir ja auch nicht dir als schwere Aufgabe geben, sondern er will, dass du vorankommst. Oder wo du dir denkst, mein Arbeitskollege oder mein Nachbar, eigentlich sollte ich doch dem mal wieder was vom Glauben sagen. Aber du tust es nicht, weil du auf irgendeinen Zeitpunkt wartest, der schon seit 5 Jahren nicht gekommen ist. Und dann vielleicht stärker darum zu beten, Herr Jesus, gib mir doch jetzt den Mut und bereite das vor. Und ich will in der nächsten Woche, und zwar nicht als Leistung vor Gott, damit du besser bei ihm dastehst, sondern weil du innerlich weißt, das ist längst dran. Und dann schieb es nicht endlos auf. Ich lasse das mal bei diesen 3 Punkten, bei der Geschichte von Belsazar und Daniel, da stecken ja noch ein paar andere drin. Aber wenn ich jetzt zu viele nenne, dann kommst du nach Hause und sagst, so, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das war. Also sei viel zu viel. Also dann nimm lieber diese Punkte, von denen wir jetzt da gesprochen haben. Also sei mutig wie Daniel, geh hin, bete dafür, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, über den Glauben zu sprechen. Und Gott macht das so sicher wie bei dem Daniel auch. Und dann sag, was dran ist, wenn du wirklich weißt, es ist von Gott, auch wenn es vielleicht einmal unangenehm sein sollte für dich oder für den anderen. Sag es so liebevoll wie möglich und so nett wie möglich. Aber einfach nur das zu überspringen, weil man sich scheut davor, ist meistens keine gute Lösung. Das andere ist, sehe daran, Gott gibt dir und anderen Menschen aus Liebe immer wieder die Chance zur Umkehr, ihn kennenzulernen und zu ihm umzukehren. Und wenn du noch nicht Christ geworden bist, wenn du noch in Distanz zu Gott lebst, dann nutze die Gelegenheit, denn Gott aus Liebe möchte mit dir in Ewigkeit zusammenleben, aber er ist auch bereit, deine Entscheidung zu akzeptieren. Deshalb trifft er eine Entscheidung und schieb sie nicht endlos heraus, ob du mit Gott, mit Jesus in Ewigkeit leben willst oder nicht. Und dann komm zu ihm und benenne ihm auch, was da in deinem Leben falsch gelaufen ist, das, was an Schuld sich angesammelt hat. Genauso gilt das aber auch, ich sage, es gibt einen zu spät in der Hinwendung an Gott Und es gibt manchmal auch ein zu spät, in dem umzusetzen, was Gott dir in deinem Leben wichtig gemacht hat, weiteren Schritten des Glaubens, wo du geistig wachsen kannst oder wo Gott dich im Alltag gebrauchen will. Und das ist jetzt nicht als Drohung, sondern das ist einfach realistisch. Wir wissen, unser Leben ist abgelaufen. Das wisst ihr auch alle. Bei eurer Berufswahl, Partnerwahl, bei sonst irgendwie etwas. Es ist alles zeitlich befristet. Wenn du irgendwelche Schmerzen im Bauch spürst, dann kann es sein, wenn du zu lange wartest, ist der Krebs nicht mehr heilbar. Dann können wir auch sagen, das ist ja ungerecht. Das ist im Leben so. Wenn du als Jugendlicher bei der Ausbildung sagst, nein, jetzt will ich erstmal noch 5 Jahre feiern, dann kann es sein, für manche Ausbildung zu spät. Dann ist das einfach so. Wenn du sagst in deiner Ehe, du veränderst jetzt nichts, dann kann es sein, irgendwann ist sie am Ende. Du kannst auch nicht sagen, es ist ungerecht. Es ist eben so im Leben. Und deshalb sehe darauf, wenn Gott dir etwas deutlich macht, dann setz es um. Denn wenn Gott es dir gibt, ist es gut für dein Leben und für die Menschen, mit denen du zusammen bist. Gut. An der Stelle bete ich gerne noch mit euch. Und zwar dafür, dass Gott euch und mir Weisheit gibt, diese Sache auch richtig im Alltag umzusetzen. Ich bete. Vater im Himmel, vielen Dank für den Daniel. Danke auch für diese eindrücklichen historischen Berichte von Menschen, die gelebt haben, auch wenn es vor vielen Jahrhunderten waren, aber denen du nachgegangen bist, die du befähigt hast, die du gebraucht hast, so wie Daniel. Hilf du uns der nächsten Woche, wie Daniel zu leben, die Augen aufzumachen für Situationen, die du für uns vorbereitet hast, wo wir ein Wort sagen sollen in deinem Auftrag, wo wir etwas machen sollen in deinem Auftrag. Und hilf du uns, wenn uns das schwerfällt, das zu überwinden und in deinem Sinne zu handeln, in deinem Menschen Segen weiterzugeben durch Wort oder Tat, hilf du uns dabei. Hilf du uns auch, wenn es deutliche Worte sind, dass wir das sagen, wenn es sein muss. Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute Morgen da sind, die noch keinen Kontakt zu dir haben, die noch nicht als Christen leben, dass du ihnen auch deutlich machst, dass es dran ist, eine Entscheidung zu treffen, mit dir zu leben oder ohne dich zu leben, dass es so ein Dazwischen nicht gibt. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen dann Klarheit gibst, sich richtig für ihr Leben zu entscheiden, das alles richtig zu bedenken. Ich möchte dich bitten, für jeden von uns, auch für diejenigen, die schon deine Kinder sind, dass du uns die Augen aufmachst für Entscheidungen, die wir lange hätten treffen sollen, vor Dinge, die wir hätten tun sollen, dass wir sie in Liebe und in Weisheit tun, weil wir wissen, es ist dran, sei es irgendwelche Entschuldigungen oder Neuanfang oder sonst irgendwie etwas, nicht um Dinge kaputt zu machen, sondern dass du deine Veränderung bewirken kannst im Leben von uns und von anderen. Ich danke dir dafür, dass bei dir die Liebe treibend ist dahinter und dass sich das auch gerade in dieser Geschichte ausdrückt. Gib du uns deine Weisheit für die kommende Woche und Kraft, richtig zu handeln und zu denken in deinem Sinne. Amen.